Vielleicht sollte ich sagen, es ist mir eine Freude, endlich hier zu sein. Nachdem ich unser Treffen letztes Jahr leider absagen musste. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Staatspräsident Emmanuel Macron auf der Europafeier Ende Mai in Dresden. Bei seinem Staatsbesuch wendet sich der Präsident auf Deutsch an seine Zuhörer. Wir sprechen darüber mit dem Mann, der ihn auf seine Reden in Deutschland vorbereitet. Frank Gröninger ist zu Gast in Folge 70 von Frankophil. Es geht um deutsch sprechende Präsidenten, kulturelle Unterschiede und die Frage, warum Französischunterricht für Deutsche in Zukunft überflüssig werden könnte. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
Meine erste persönliche Erfahrung mit Deutschland war in der französischen Schule. Ich lernte die deutsche Sprache und Kultur und tue das immer noch. Ich tue mein Bestes, glauben Sie mir.
Beim Französischsprechen werden deutlich weniger Muskelgruppen eingesetzt als beim Deutschsprechen. Französisch ist stark auf Lippen- und Zungenbewegungen ausgerichtet, weniger auf Kieferöffnung und Kieferbewegung. Das ist die physiologische Erklärung für die Schwierigkeit, Deutsch zu sprechen. Es gibt noch viele andere Gründe, warum Deutsch in Frankreich an Schulen und Hochschulen unbeliebter ist als aktuell im Élysée-Palast. Über Sprache und Kultur sprechen wir heute mit Frank Gröninger. Gröninger lebt seit über 30 Jahren in Frankreich und gibt französischen Diplomaten und Studierenden an der Sciences Po Deutschunterricht, inklusive wertvoller Tipps, wie wir in Deutschland so ticken. In diesem Jahr hat Gröninger seinen Unterricht vom Quai d'Orsay in den Élysée-Palast verlegt. Dort bereitete er Emmanuel Macron auf seine Reden in Deutschland vor. Beim Staatsakt für Wolfgang Schäuble Anfang des Jahres in Berlin und wenige Wochen später beim Staatsbesuch in Dresden. Frank Gröninger ist heute zu Gast bei uns im Podcast.
Soyons résolument franco-allemand, soyons résolument européen.
Herr Gröninger, wir haben in der letzten Folge von unserem Podcast mit Ulrich Wickert über Deutsch, unter anderem über deutsch sprechende Staatspräsidenten gesprochen. Als Deutschlehrer von Emmanuel Macron haben Sie zu dem Thema ja eine ganz besondere Beziehung. Diese Tradition der Rede auf Deutsch, die geht ja zurück auf de Gaulle 1962 in Ludwigsburg, die Rede an die deutsche Jugend damals. War er das aus Ihrer Sicht, der damals die Maßstäbe gesetzt hat, die heute bei uns im Kopf sind, die auch bei Emmanuel Macron im Kopf war?
Ich denke mal schon, weil jedes Mal, wenn es um die deutsch-französischen Beziehungen geht, geht es immer wieder um de Gaulle und Adenauer, weil die natürlich die Gründerväter waren. Diese Rede, die hat schon geprägt. Also ich meine, auch als ich angefangen habe, mich um das Deutsch-Französische zu kümmern, dafür zu interessieren, auch zu studieren, wenn Sie die Rede hören, da kommen einem schon auch die Tränen, muss ich sagen. Und ich denke, das hat schon lange geprägt und jetzt ging es dann weiter.
Sie sagen, da kommen einem die Tränen, wenn wir zurückblicken da auf 1962. Liegt das aus Ihrer Sicht eher am Inhalt oder tatsächlich auch an der Tatsache, dass da Charles de Gaulle auf Deutsch spricht? Welche Rolle spielt das?
Ich denke, das sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Einmal natürlich, wenn Sie sich vorstellen, der Krieg war zu Ende und in den 60er Jahren fangen wir Deutschen ja an, ja, uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, das Bewusstsein dafür zu bekommen. Und das war ja die Zeit, wo wir konfrontiert waren mit der Geschichte und das war auch schwer natürlich. Und dann kommt so ein französischer Präsident und der sagt, Sie sind ein großes Volk, jawohl, ein großes Volk.
Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat.
Das heißt, ich habe sogar jetzt auch noch Gänsehaut, wenn ich das wiederhole. Aber ja, das heißt ja, für die Deutschen, die da waren, und das war ja auch was ganz Besonderes, die Deutschen sind überall, das war auf dem Marktplatz, überall sind die hergekommen und haben ihn seine Rede gehört, auf Deutsch, der vorherige Feind sagt, sie sind ein großes Volk, und er kümmert sich auch noch, er macht sich auch noch die Mühe, das auf Deutsch zu sagen, das spielt alles eine Rolle, also die Sprache, der Inhalt, die Zeit, alles.
Und heute, welche emotionale Wirkung aus Ihrer Sicht entfaltet eine Wirkung eines französischen Präsidenten, also jetzt von Macron oder auch vielleicht auch von seinen Vorgängern, wenn sie auf Deutsch zum Teil, teilweise gehalten werden?
Also ich meine, wir können ja an die zwei Reden denken, die Emmanuel Macron gehalten hat. Die erste im Bundestag, also als Trauerfeier für Wolfgang Schäuble. Das war was ganz Besonderes, weil das war ja auch noch der Überraschungseffekt. Keiner hat damit gerechnet. Und dann war die Emotion noch viel stärker. Gerade auch aus diesem Anlass. Und dann der ganze Bundestag ist aufgestanden, hat applaudiert, weil der Präsident diese Anstrengung gemacht hat, das auf Deutsch zu sagen. Also das war die erste Rede. Ich denke, das hat eine große Rolle gespielt. Und dann die zweite Rede, da hat man es natürlich schon erwartet. Also das war klar, dass er auf Deutsch eine Rede halten wird oder zumindest einen Teil. Und dann bei der zweiten Rede war der emotionale Teil, also der Inhalt, vielleicht dann wichtiger als der Überraschungseffekt. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, weil ich glaube, dass das Missverständnis, das wir hier oft haben zwischen dem Franzosen, die Deutsch sprechen, und die Deutschen, die einen Franzosen Deutsch sprechen, hören. Für die Franzosen ist Sprache viel mehr als nur ein Instrument, um sich auszudrücken. Für die Franzosen, ihre eigene Sprache ist Identität, ist, man muss es schützen, es gibt ja Académie Française und so weiter. Wenn die Sprache in Gefahr ist, dann geht es auch an die Identität. Ich denke, für uns Deutsche ist es weniger so. Erstmal hat jeder einen Dialekt, dann kann jeder auch mal einen Fehler machen. Jeder Bundeskanzler, man hört sofort, woher der kommt. Für uns Deutsche ist es eher so, ah ja, der spricht Deutsch. Wir denken alle, wir wissen, Deutsch ist schwer. Boah, da macht sich die Anstrengung toll. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil für die Franzosen ist es eine enorme Geste. Das heißt einmal, ich respektiere eure Sprache. Ich gebe mir die Mühe, in eurer Sprache zu sprechen, weil ich eure Identität respektiere und eben auch, ja, eure Sprache ist auf unserem Niveau. Und deshalb haben wir schon eine ganz andere Herangehensweise. Beide Seiten denken, es ist was Besonderes, aber wir Deutschen denken, okay, er macht sich die Anstrengung, Deutsch ist schwer. Und der Franzose denkt viel mehr, denkt, ich gehe einen Schritt auf die anderen zu und rutsche in ihre Identität rein sozusagen.
Kommt das dann auch von der anderen Seite dann entsprechend bei den Franzosen an, wenn der deutsche Kanzler, wenn die deutsche Kanzlerin so spricht? Also ich habe da noch in Erinnerung, jetzt ganz spontan, da gab es mal ein Video, ich glaube, das haben Macron und Merkel zusammen aufgenommen. War das in Bonn? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, da sagt Merkel am Ende, vive l'amitié franco-allemande.
Vive l'amitié franco-allemande. Auf Wiedersehen.
Das ist so verunglückt, dass ich da gedacht habe, okay, vielleicht hätte man es dann lieber ganz sein lassen.
Da kann ich nur ja sagen. Und zudem, ich meine, das war ja auch nur ein Wort oder ein Satz. Da hätte man wirklich schon einfach mal zweimal oder dreimal wiederholen können und ein bisschen trainieren können, dass es besser rüberkommt. Wenn, dann sollte es schon eher eine Rede sein, ein Schritt, aber so ein Wort oder so ein Satz.
Stichworte trainieren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Emmanuel Macron trainiert haben, dass Sie ihm Deutschunterricht gegeben haben?
Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, weil gut, das ist auch die einfache Erklärung, alle sagen, der Deutschlehrer von Macron, wir hatten gar keine Zeit, Deutschunterricht zu machen, also oder dass ich ihm Deutschunterricht gebe, weil gut, der Kalender ist voll. Meine Arbeit war mehr zu sehen, okay, die Rede ist da, es gibt einen Teil auf Französisch, einen Teil auf Deutsch, wie können wir das Deutsche richtig Deutsch machen, also dass es nicht übersetzt klingt, sondern eben wirklich Deutsch, auch aus deutscher Sicht zu verstehen ist. Und dann wurde das trainiert. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich arbeite ja für das französische Außenministerium und da arbeite ich jetzt schon über 20 Jahre und da bereite ich die Diplomaten, Botschafter und auch schon einige Minister vor auf die Zusammenarbeit mit Deutschland. Es geht um Vokabular, aber das ist eigentlich eher so Nebensache, sondern auch um Grammatik. Aber Deutschland verstehen, das heißt, was ist gerade in Deutschland wichtig? Wie sehen die Deutschen dieses Thema, was die Franzosen vielleicht anders sehen? Ich arbeite mit dem französischen Botschafter in Berlin, also Monsieur Delattre. Der war wohl sehr zufrieden, weil der hat dann zu dem Präsidenten gesagt, sie sollten Frank kontaktieren. Und dann kam ein Anruf aus dem Élysée und dann ging es los. Also dann war schon der erste Staatsbesuch, der geplant war, wurde ja dann abgesagt. Aber da haben wir vorher auch schon geübt, also Aussprache trainiert und so weiter. Dann kam der Anruf für die Trauerrede von im Bundestag und dann die zweite nachgeholte Staatsreise oder der Staatsbesuch.
Wie gut spricht bzw. versteht der Präsident Deutsch?
Also ich habe jetzt keinen Niveautest mit ihm gemacht, weil da war auch gar keine Zeit dafür. Aber er versteht alles, was er sagt, was er vorträgt. Und ich muss sagen, ich finde, das merkt man auch bei seiner Rede, weil, ohne jetzt De Gaulle zu kritisieren, aber bei De Gaulle war das auswendig gelernt. Und das merkt man dann auch manchmal. Macron hat wirklich genau gewusst, was er sagt. Und wir sind auch jedes Wort durchgegangen. Ich habe ihm manchmal auch erklärt, was das bedeutet. Zum Beispiel hat er diesen Satz gesagt, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ja, also solche Sachen habe ich ihm dann erklärt. Und
der hat ja auch, glaube ich, zu einer entsprechenden Reaktion im Publikum geführt, ne? Wenn ich das noch in Erinnerung habe.
Genau. Ja. Und ja, das war natürlich auch das Ziel ein bisschen. Dass also so ein Satz, der dann gleich sagt, wow, das kann er. Und vielleicht beachten Sie mal das Gesicht von dem Präsidenten. In dem Moment, als er den Satz platziert und dann das Publikum reagiert, da muss er lachen einfach. Also weil er sich freut, dass das funktioniert hat. Und ich habe mich natürlich auch gefreut.
Ja. Sie sagen, es hat natürlich wenig Zeit gegeben, da mit ihm zu trainieren, mit ihn darauf vorzubereiten. Haben Sie trotzdem mit ihm über seine Beweggründe ein bisschen sprechen können oder das am Rande erfahren haben, warum ihm das so wichtig war, Deutsch zu sprechen und warum er das machen wollte?
Also vielleicht haben Sie das ein bisschen bemerkt, dass er bei Staatsbesuchen ja fast immer 2-3 Sätze sagt, egal in welcher Sprache. Aber hier, gut, er hat Deutsch in der Schule gelernt und dann auch später an Sciences Po weitergelernt. Was ihm ganz wichtig ist, ist, dass er den Deutschen zeigen will, ich mache mir die Mühe, oder was ihm wichtig war, ich mache mir die Mühe, ich will euch zeigen, ich schätze euch und ich mache mir diese extra Anstrengung, weil das ist ja auch nochmal eine extra Arbeit für ihn gewesen. Einfach als Geste wollte er das ganz, war ihm das ganz wichtig.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, es ging sehr um den Respekt auszudrücken und weniger darum, jetzt den Deutschen einzuschmeicheln, oder?
Das wäre jetzt schon Interpretation. Also ich habe eher das Gefühl, wirklich um zu zeigen, wir sind Partner auf einer Höhe. Ja, ich mache die Anstrengung und ich gehe auf euch zu. Also es wurde manchmal so interpretiert als Schamoffensive und so weiter. Weil das halt auch zu dem Klischee von dem Präsidenten passt, also mit dem Charme, sowieso passt zum Klischee der Franzosen. Uff, noch mehr vielleicht im Vergleich, auch wenn wir dann unseren deutschen Bundeskanzler daneben sehen. Also ich glaube, das wäre zu viel interpretiert, wenn wir sagen, das war um einzuschmeicheln, weil was wäre denn zu gewinnen, wenn er dem Deutschen, die in Dresden da waren, einschmeichelt? Ja.
Können Sie denn sagen oder haben Sie so ein bisschen gefühlt in diesem Unterricht, in dieser Zusammenarbeit mit ihm, was er für ein Deutschlandbild hat, was er mit Deutsch verbindet? Ist es eher so die Sprache der Dichter und Denker oder gab es dazu keine Zeit, um da so ein bisschen weiter nachzubauen, tiefer nachzubauen?
Also es gab eigentlich zu wenig Zeit und es ist ja auch es ist sehr schwierig gewesen, auch für mich, weil ich meine, das ist jetzt mit dem Präsidenten, da kann man wenig Indiskretes fragen. Und es war dann auch meine Idee, in der Rede sagt er ja, ich war schon in Deutschland, als ich einen Austausch gemacht habe und so weiter. Und das habe ich reingeschrieben und habe dann gesagt, ja, Sie entscheiden, ob Sie das drin lassen wollen oder nicht. Und das ist eigentlich sehr selten, dass er über seine Kindheit oder sowas selbst etwas sagt. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Also dieses Menschliche. Mhm.
Er war in Dortmund, ne, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da irgendwie im Schüleraustausch.
Ja. Ist aber irgend sowas, ja.
Dann weiten wir vielleicht etwas den Fokus. Sie geben ja nicht nur dem Präsidenten, das ist ja tatsächlich nur ein Mikroteil Ihrer Arbeit und hat nichts wenig mit dem Alltag zu tun, Deutschunterricht, sondern eben auch ganz gewöhnlichen Schülern und Studenten, Diplomaten, haben Sie ja gerade schon gesagt. Früher galt Deutsch in Frankreich so als Sprache der Elite. Gerade in der Schule war es ja so, dass vor allem die sehr guten Schülerinnen und Schüler Deutsch gelernt haben. Wie würden Sie das Standing der Sprache heute beschreiben?
Also das war in der Tat so, dass das die besseren Schüler gemacht haben. Es war halt auch ein Trick, weil das automatisch dann kleinere Klassen waren, weil weniger Leute Deutsch lernen und damit war auch der Unterricht besser, weil es weniger Schüler in der Klasse gab. Hm. Also die Lage vom Deutschen ist heute ein bisschen schwierig. Also einmal, weil immer weniger Leute Deutsch lernen. Ich habe weniger dieses Problem, weil ich eben mit Erwachsenen arbeite. So in den Schulen, Gymnasien ist das ein Problem. Weniger und weniger lernen Deutsch. Einmal, weil es immer noch diesen Ruf hat, dass es elitär ist, super kompliziert ist und dass man das niemals sprechen wird. Weil es auch auf eine besondere Art unterrichtet wurde. Also auch so dieses Elitäre, dieses... Deshalb verliert eben Deutsch ganz viel an Bedeutung im Unterricht. Also an den Schulen. Also es gibt immer weniger, die Deutsch lernen. Was ich bemerkt habe, ist, dass es bei den Erwachsenen dann plötzlich wieder populärer geworden ist. Also ich habe viele Anfänger, auch im Ministerium und in Sciences Po auch immer Anfängerklassen.
Jetzt haben Sie da was ganz Interessantes gesagt mit dem Unterricht. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht vor 25 Jahren, als ich ein Jahr in Paris studiert habe. Da hatte man tatsächlich den Eindruck, dass die französischen Schüler, wenn die Deutsch sprechen, dass die sehr, sehr, sehr schüchtern waren und dass in dem Deutschunterricht halt wenig, sage ich jetzt einfach mal ganz ungeschützt, wenig Wert auf Konversation gelegt wurde, sondern viel stärker die Theorie im Vordergrund stand. Und in Deutschland, naja, der deutsche Schüler, dem ist es egal, wenn er Fehler macht, der spricht halt einfach drauf los. Das mag jetzt ein bisschen platt formuliert, aber im Grunde genommen war das so meine Erfahrung vor 25 Jahren. Hat sich das geändert? Ist der Unterricht, auch wenn Sie da jetzt selber keine Schüler unterrichten, also nicht in Schulen unterrichten, hat sich der Unterricht mittlerweile gewandelt? Ist der moderner geworden in Frankreich?
Es ist moderner geworden, aber ich will nochmal zurückkommen auf was Sie gesagt haben über die Tatsache, dass wenig Kommunikation gemacht wurde und so weiter. Das ist eigentlich nochmal die Erklärung, die ich vorhin über die Sprachen gegeben habe. Die Franzosen haben sehr viel Respekt vor der eigenen Sprache. Das heißt, sie haben auch genauso viel Respekt vor einer Fremdsprache, wenn sie die lernen. Das heißt, ich muss so gut wie möglich sprechen, so wenig Fehler wie machen, wie es überhaupt geht, weil ich sonst die Sprache nicht respektiere. Wir Deutschen, wieder passt auch zu dem, wie wir unsere eigene Sprache sehen, wir benutzen die Sprache, ob da jetzt mal ein Fehler drin ist oder nicht, egal. Weil eben die Sprache Instrument zur Kommunikation ist. Und deshalb gehen wir, glaube ich, viel unbeschwerter an eine Fremdsprache ran, weil es geht schon irgendwie. Und ich denke, das ist das ganze Problem der Franzosen, die ja immer wieder sagen, nous les nuls en langue, wir sind schlecht in Fremdsprachen. Das ist ja keine genetische Sache, dass jemand schlecht in Fremdsprachen ist, sondern es ist die Herangehensweise an die Sprachen.
Ja, wenn Sie sagen, das ist jetzt moderner geworden, was beobachten Sie da? Also welche Entwicklung beobachten Sie da?
Also wie gesagt, ich habe sehr wenig Erfahrung mit dem Bereich Vorabitur. Aber man kommt weg ein bisschen von diesem Studieren von großen Klassikern. Und man versucht auch mehr alltägliches Deutsch zu lernen und zu lehren. Das Problem ist halt trotzdem, die Klassen sind groß und es gibt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es nur 2 Stunden pro Woche. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, wie lange es überhaupt noch richtigen Sprachunterricht gibt, wenn die künstliche Intelligenz sich so weiterentwickelt, dann spreche ich Deutsch, Sie hören mich auf Französisch direkt und dann kommt die große Arbeit des Interkulturellen. Das heißt, dann verstehen wir uns falsch, weil man ein Wort für ein Wort übersetzt und dann...
Ja, kommen wir gleich auch nochmal auf das Thema, wobei ich habe es gestern tatsächlich ausprobiert mit dem Telefonieren, als ich in Paris war und mit meiner Schwägerin das mal ausprobiert habe. wie das funktioniert mit dem auf Deutsch reinsprechen und dann kommt die Übersetzung auf Französisch. Also das ist noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Aber heißt natürlich nicht, dass es nicht in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren dann super funktioniert. Aber im Moment ist es noch nicht praxistauglich. Zumindest auf meinem Handy war das so. Ich würde nochmal ganz gerne, bevor wir da auf die KI schauen, nochmal auf diese, ja, auf diese Klage über die mangelnden oder schlechten Deutschlernerzahlen in Frankreich. Die ist ja jetzt die ist 20, 30 Jahre, versucht die Politik dagegen zu steuern oder kritisiert das. In Deutschland haben wir auch eine Krise des Französischen, auch immer weniger Schüler lernen Französisch, Spanisch, ist hoch im Kurs. Gibt es da noch andere Erklärungen, die Sie dafür haben, außer jetzt Deutsch ist eine schwere Sprache, dieses Problem der Elite? Ist das Interesse, haben Sie den Eindruck, das Interesse an Deutschland ist auch gesunken?
Also das Interesse gesunken, ich frage mich, also ich spreche jetzt hier von dem Otto-Normalbürger, ja? Ich frage mich, ob das Interesse jemals so groß war. Also so groß war, dass es überhaupt sinken kann. Ich sehe immer, wenn ich die 8 Uhr Nachrichten sehe in Frankreich. Also bis da mal was über Deutschland kommt, das ist ganz, ganz selten.
Wenn ich unterbreche, aber da kann man Deutschland wegstreichen und auch sagen, wenn da was Internationales kommt, oder?
Ja, das stimmt schon. Aber gut, ich meine, wichtigster Partner, größtes Land, Nachbarland und das stimmt. Das betrifft schon viele andere auch. In Deutschland dagegen, da haben sie gleich die ersten 6 Minuten über die Auflösung des Parlaments in Frankreich und was das alles bedeutet. Also das heißt, der Otto-Normalbürger, der am Abend nach Hause kommt und fernsieht, hört mehr über Frankreich. Das ist eine Sache, glaube ich, die in Frankreich fehlt. Und tja, das Interesse, ich denke, es ist einfach zu wenig Interesse da. Es gibt diese Leute, die viel mit Deutschland zu tun haben oder die sich gar nicht interessieren. Aber sowas zwischendrin habe ich, leider ist es zu selten.
Ich setze vielleicht jetzt nochmal einen drauf und frage, muss man heute überhaupt eigentlich noch Französisch lernen oder reicht nicht eigentlich auch das Englische? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war in den vergangenen Tagen mit der Familie in Paris. Wenn ich da so die Touristen rund um die Hotspots beobachte, dann erfolgt mittlerweile die Kommunikation tatsächlich auch an der Metrokasse, also selber beobachtet, einfach stand ich da ein paar Minuten, problemlos auf Englisch. Das war vor 25 Jahren, als ich in Paris studiert habe, absolut nicht der Fall. Also mit Englisch kommt man in Paris zumindest gut durch, wird im restlichen Frankreich vielleicht noch etwas anders sein, aber sagen wir mal in 5, 6, 7, 10 Jahren ist das Thema vielleicht durch, dann kommt man überall mit Englisch gut durch.
Ja, das stimmt. Also als ich die ersten Male in Frankreich war, war das dasselbe. Kein Englisch oder überhaupt keine Chance, irgendwas auf Englisch zu sagen. Das ist genau der Punkt. Deshalb denke ich mir, wir müssen den Sprachunterricht in allen europäischen Ländern, den Fremdsprachenunterricht in allen europäischen Ländern ändern. Das heißt, es ist ganz wichtig zu sehen, was so die Basisbegriffe sind, wie was funktioniert. Aber wir müssen unbedingt mehr auf das Interkulturelle setzen. Das heißt, warum reagieren die Deutschen so? Warum? Woher kommt das? Also Geschichte, aber auch Kultur oder momentane Lage, wie es dazu gekommen ist. Weil das wird das große Missverständnis sein. Wenn wir später auf Englisch sprechen, okay, dann sagt jeder das Wort, aber jeder hat seinen eigenen Background zu dem Wort. Ob er es auf Englisch sagt oder auf Deutsch oder Französisch.
Jetzt sagen Sie, ja, wir müssen das Interkulturelle stärken. Andererseits schreiben Sie auch, der interkulturelle Ansatz der letzten 50 Jahre, den soll man bitte nicht so weitermachen. Wir brauchen keine Bedienungsanleitung, so haben Sie das formuliert. Mehr, was kann an die Stelle treten, wenn nicht die Bedienungsanleitung?
Ja, weil früher, wenn man gesagt hat, interkulturell, war das automatisch, mit dem Deutschen muss man so wie so ein Knigge, in Deutschland Knigge oder Frankreich Knigge. Und wir sind erstmal Menschen, also das heißt, wir sind keine Maschinen, die so und so funktionieren. Es gibt zwar Prägung, okay. Es kommt dazu, dass wir ja auch heute noch viele Kulturen in Deutschland haben und in Frankreich, die uns auch geprägt haben. Was für mich wichtig ist, ist zu lernen, dass vielleicht der andere eine andere Sicht hat, dass wir uns dessen bewusst werden, dass der andere vielleicht eine andere Sicht hat dazu und sagen können, ah ja, stimmt. Ich will jetzt nicht über Atomkraft sprechen, weil das ist natürlich das Thema. Aber mir ist eine Sache bewusst geworden, und zwar, Immer wieder, wenn ich Deutsche treffe oder Franzosen treffe, die miteinander zu tun haben, kommt ein Wort, und zwar werfen die einen den anderen immer vor, arrogant zu sein. Und also ich denke mal, weder die Deutschen noch die Franzosen sind arrogant, sondern das ist eher so eine Erklärung, warum der andere so reagiert. Und zum Beispiel hier, das wäre ein Ansatz zu sehen, warum glauben wir, der andere ist arrogant?
Warum? Haben Sie da eine Antwort?
Haha, genau. Ich wollte Ihnen jetzt die Frage stellen. Also ich habe, also und das ist auch das Wichtige, es gibt keine Antworten im Interkulturellen, sondern wir müssen uns Fragen darüber stellen und vielleicht realisieren wir dann oder wird uns bewusst, dass es anders ist. Aber ich will keine Antwort geben, weil sonst wäre es wieder eine Bedienungsanleitung. Um auf Ihre Frage zu antworten, Arroganz. Also das ist eine persönliche Interpretation jetzt. Und zwar, unsere beiden Länder, denke ich, sind in so einer Bewusstseinskrise, auch eine Art sich selbst in Frage stellen, sich selbst sicher zu sein und so weiter. Weil Deutschland, gut, wir waren die ganze Zeit, hatten wir die Geschichte, das hat uns ein bisschen, wir waren uns dessen bewusst, aber immerhin war dann die D-Mark, die Wirtschaft, also dadurch konnten wir glänzen. Und jetzt in der Zeit, in der sich so viel ändert, ist die letzte Bastion der Deutschen auch noch am Wanken. Also in der Wirtschaft geht es nicht so gut und dann auch noch der Autowirtschaft. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach uns selbst. Die Franzosen erleben ja das Gleiche. Deshalb sagen wir Deutsche ja auch immer La Grande Nation. Wir sagen das auch immer so ein bisschen mit Anführungszeichen und kleinem Lächeln.
Wobei man ja sagen muss, dass der Franzose selbst nicht davon spricht. Also der Franzose selbst spricht gar nicht von sich, von der Grande Nation. Das ist auch ein Begriff, der in Frankreich gar nicht verwendet wird.
Genau, genau. Auch hier, die Franzosen sind auch in einer Art Bewusstseinskrise. Wir waren so wichtig und jetzt plötzlich überall wird alles in Frage gestellt und kritisiert. Bildungssystem, das. Dann begegnen sich diese zwei Länder, die ja in einer Bewusstseinskrise sind. Und dann spielt trotzdem jeder natürlich seine Rolle. Die Franzosen sehen die Deutschen. Und die Deutschen, wenn sie die Franzosen sehen, die denken, ja, das ist das große Auftreten, die Erscheinung. Aber das ist ja eigentlich nur eine Art Schutz, um zu verbergen, dass man in dieser Bewusstseinskrise ist. Und das deutsche Auftreten von wir entscheiden, es geht so und so, das ist vielleicht auch eine Art Deckmantel von wir stellen uns ja eigentlich in Frage und wir bewundern euch Franzosen ja so für euer Auftreten, für euer Inszenierung und so weiter. Das würden wir gerne können, aber können es nicht und schaffen es nicht. Und die Franzosen, ja, ihr habt die starke Wirtschaft und bei uns geht's nicht mehr so gut. Ich denke, da treffen sich zwei, die sich selbst in Frage stellen, aber keiner will es dem anderen zugeben.
Verdeckt die angebliche, sage ich jetzt einfach mal, die angebliche Arroganz nicht auch eine große Unsicherheit einfach?
Das ist das, was ich meine. Unsicherheit dem anderen gegenüber, weil jeder in seinem Bereich gut dasteht und wir bewundern den anderen für einen Bereich. Ein Bereich, in dem wir eben nicht so stark sind. Und dann fühlen wir uns unsicher und es klappt weniger zusammen. Ich meine, sehen Sie mal, wenn sich Emmanuel Macron und Olaf Scholz treffen. Sie müssen nur mal beobachten, wie die beiden miteinander sprechen. Der eine weiß, wie er auftreten kann und wir haben es vorhin gesagt, Charme und er spielt auch damit. Der andere, also Olaf Scholz, wirkt dann fast sogar noch unsicherer, weil der andere so stark auftritt und weiß, wie er sich bewegen soll.
Andererseits wird Olaf Scholz dann, ich will ihn da jetzt nicht falsch interpretieren, aber Olaf Scholz würde wahrscheinlich in einem Hintergrundgespräch dann dazu sagen, ja, dann guckt euch doch mal an, welche Ergebnisse dieser Emmanuel Macron dann liefert. Der hat den großen Auftritt und dann kommt aber nichts bei raus. Da mache ich doch lieber meine kleinen Schritte und komme vielleicht ein bisschen verdruckst daher. Ne?
Das ist das ewige deutsch-französische Verhältnis. Das heißt, der eine hat die Ideen und kündigt es an und der andere sagt, ja gut, aber wie?
Wenn Sie sagen, vor ein paar Minuten haben Sie das gesagt, ne, nach dem Motto, gab es überhaupt jemals Interesse an Deutschland oder jetzt auch umgekehrt an Frankreich? Wenn ich mir die Abendnachrichten anschaue, dann kann ich da Zweifel haben, um sie mal zu paraphrasieren. Wie steht es denn um die kulturellen Kompetenzen, die ja so wichtig sind? Sie haben das gerade gesagt. Meinen Sie, da gibt es eine gewisse Lernkurve in den vergangenen Jahrzehnten oder stehen wir da genauso blank da wie in den 60er, 70er Jahren?
Nee, also da hat sich schon einiges getan, auf jeden Fall. Ich denke, das Problem ist einmal, weil wenn wir über die deutsch-französischen Beziehungen sprechen, dann kommt immer der Begriff deutsch-französische Aussöhnung. Das war natürlich wichtig und absolut wichtig und das darf man nie vergessen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen stehen geblieben da bei diesem Begriff. Also das heißt deutsch-französische Aussöhnung, wir sind die besten Freunde und so weiter. Aber die Aussöhnung ist da, aber jetzt müssen wir uns erst richtig kennenlernen. Und ich finde, da fehlt ein bisschen noch, der Schritt muss jetzt gegangen werden. Das heißt, das wäre eigentlich jetzt die neue Etappe fürs Deutsch-Französische. Wir haben uns ausgesöhnt, aber jetzt arbeiten wir auf einer Höhe zusammen und es gibt Konflikte, es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt zu verstehen, warum der andere so reagiert. Und da hat sich ja viel getan. Also wir haben in unserem Ministerium viel Austausch, wir haben Austauschdiplomaten, wir haben, ich habe jetzt gerade mit Bercy gearbeitet, also das ist das Wirtschaftsministerium, da gibt es auch eine deutsch-französische Freundschaftsgruppe, die, ein Seminar, Seminar Franco-Allemand, das dauert 2 Jahre, wo sich die deutschen Beamten und die französischen Beamten regelmäßig treffen. Auch wenn irgendeine Entscheidung getroffen werden muss, egal ob das jetzt Europa betrifft oder irgendwas, im Außenministerium in Frankreich wird erst immer gesagt, okay, sehen wir mal, was die Deutschen sagen. Da wird immer abgesprochen. Das Problem ist jetzt, wir sprechen uns ab, aber jedes Land sieht es dann trotzdem, die Absprache aus seiner Sicht. Und hier müssen wir noch ein bisschen weitergehen, glaube ich.
Das finde ich ganz interessant, wenn Sie gerade von Bercy sprechen und von diesem Seminar, das da 2 Jahre dauert. Auf welchem Niveau befinden sich denn da die interkulturellen Kompetenzen in dieser Gruppe, die Sie da betreuen? Sind das blutige Anfänger, die, wenn sie ihr Buch lesen, permanent sagen, ah, so ist das? Oder bewegen wir uns da schon auf einem sehr hohen Niveau und da geht es dann nur noch um Feinheiten?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil es sind verschiedene Menschen in der Klasse und jeder hat da auch seine eigene Einstellung zum anderen Land. Jeder hat seine eigene Offenheit einer anderen Kultur gegenüber. Jeder will verschieden lernen auch. Also einige haben schon ein festes Bild von dem anderen Land, weil das so in der Zeitung steht. Und dann sucht man nur Bestätigung und das ist schwierig. Es ist eigentlich keine Frage von Bildungsniveau und auch von jetzt, wie hoch der Posten ist, sondern es ist eher von der Persönlichkeit. Da habe ich alles schon getroffen. Also bei den hohen Beamten, aber eben auch, was weiß ich, beim Friseur oder bei der Kassiererin im Supermarkt.
Stichwort Berichterstattung steht so in der Zeitung. Wie erleben Sie das Deutschlandbild, was in den französischen Medien, wenn denn über Deutschland berichtet wird, gezeichnet wird?
Also ich muss sagen, leider ist das, es gibt einige Journalisten, die ständige Korrespondenten sind in Deutschland und da gibt es wirklich also sehr gute Berichterstattungen und auch wirklich, man sieht, die Leute kennen das Land. Das Problem ist, wenn die Journalisten nur 2 oder 3 Jahre da sind, ich bin jetzt fast 30 Jahre hier und ich entdecke immer noch Sachen über Frankreich. Wie ist es möglich, dass wenn man 2 Jahre da ist, das Land zu kennen oder zu verstehen, man sieht es immer noch mit den deutschen Augen oder mit den französischen Augen. Deshalb, es gibt die verschiedensten Berichterstattungen. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass es eben trotzdem noch aus der eigenen Sicht beschrieben wird, was man erlebt und nicht aus der Sicht oder den Augen des anderen Landes. Das wäre das Wichtige.
Wenn Sie von der deutsch-französischen Aussöhnung sprechen und sagen, zu Recht sagen, wie ich finde, gut, diese Geschichte ist abgeschlossen, das ist eigentlich heute jetzt für die aktuell handelnde Politikergeneration kein Thema mehr. Man erinnert sich natürlich an die großen Etappen gerne, aber das ist nicht das aktuelle Problem, sondern das aktuelle Problem ist so die Zusammenarbeit, sind die Probleme, das Tagesgeschäft. Wie sehr sollte man da auf kulturelle Eigenheiten eigentlich Rücksicht nehmen? Ich nehme mal so ein Beispiel bei einem der letzten deutsch-französischen Gipfel, der da in Hamburg stattgefunden hat. Da gab es dieses berühmte Foto von Emmanuel Macron, der dann Fischbrötchen essen musste, sage ich jetzt vielleicht einfach mal. Vielleicht hat es ihm auch super geschmeckt, ich weiß es nicht. Aber er war da, also die Fotos zumindest sahen irgendwie etwas irritiert aus. Müsste man den Deutschen den Vorwurf machen, okay, ihr habt euch nicht richtig informiert, ihr habt eure kulturelle Kompetenz nicht ausgespielt und gewusst, dass ja Macron vielleicht was anderes erwartet? Oder kann man sagen, naja, soll sich mal nicht so anstellen, er ist jetzt auch noch relativ jung, anpassungsfähig. In Hamburg isst man halt Fischbrötchen, wird ihn schon nicht umbringen.
Ja. Ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben, über dieses Fischbrötchen. Ja. Ich denke, da kann man beiden den Vorwurf machen. Also einmal den Franzosen, dass sie sich nicht sagen, okay, Fischbrötchen, aber warum? Und eben Hamburger Hafen, das gehört dazu, dass man Fischbrötchen isst. Und die Deutschen hätten sich ja auch fragen können, ja, okay, wie wird das bei der anderen Seite aufgenommen oder gesehen? Und das ist genau, was ich meine mit Interkulturellem. Die beiden Seiten sollten sich mehr fragen, wie wird es verstanden, wie wird es aufgenommen, wie wird es gesehen, was bedeutet das, warum macht man das? Und dann isst Macron gerne Fischbrötchen, wenn er das weiß. Und die Deutschen machen dann vielleicht auch noch was anderes, dann vielleicht ein anderes Brot oder sowas, um eine Geste zu machen. Aber das fehlt, dieses gegenseitige Verständnis, glaube ich.
Glauben Sie, das wurde vorher nicht kommuniziert, dass da Programmpunkt gibt, Fischbrötchen essen?
Schon möglich. Ja, schon möglich, weil also ich denke, ich habe da jetzt keine Ahnung, aber ich denke mal, der Präsident hat keine Zeit, auch noch zu lesen.
Nein, aber er hat natürlich einen Beraterstab und das, da wird das ja alles organisiert und das Programm ist durchgetaktet und dann steht dann irgendwie, keine Ahnung, Fischbrötchen. War ja auch kein Zufall, die Fotografen waren da, also auf dieser Ebene passiert nichts ohne Zufall, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht spontan, wir kommen am Fischbrötchenstand vorbei und jetzt stoppen wir da, weil wir noch 5 € in der Tasche haben, sondern das war vorher ja so geplant von der deutschen Seite. Also würde mich jetzt wundern, wenn das überhaupt nicht kommuniziert wurde, aber gut, können wir nicht klären, wahrscheinlich.
Kann ich eigentlich wenig dazu sagen
jetzt. Ja. Glauben Sie, dass diese kulturellen Unterschiede, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, dass die an Bedeutung zu oder vielleicht sogar abnehmen werden? Ich meine, schauen wir mal auf die beiden Gesellschaften, beide Gesellschaften, Frankreich natürlich viel länger, aber die deutsche Gesellschaft mittlerweile ja auch schon seit längerer Zeit, starke Einwanderungsgesellschaft, ne, in der bestimmte kulturelle Codes dann womöglich an Bedeutung verlieren, oder?
Und das ist genau der Punkt, warum wir vielleicht auch in der Krise sind, also jedes Land an sich, weil wir Deutsche fragen uns, was ist es überhaupt, deutsch zu sein? Und vielleicht sollte das neu definiert werden. Das heißt, aber mit allen, die in Deutschland leben. Und was bedeutet es, Franzose zu sein? Auch definiert mit allen, die in Frankreich leben. Und vielleicht, was bedeutet es auch, Europäer zu sein? Wir sind, glaube ich, in all diesen Fragen nach, wer wir sind, was unsere Werte sind, wie die Werte sich verändern, sind wir ein bisschen verloren. Und hier wäre wirklich ein wichtiger Ansatzpunkt, was zu tun, damit wir uns definieren, wer wir sind und auch uns besser verstehen und dann auch den anderen besser verstehen.
Wie würden Ihre Schüler darauf antworten, wenn Sie die fragen, was bedeutet es heute, ein Franzose zu sein? Kommt da die Antwort Liberté, Égalité, Fraternité, wenn wir uns darunter versammeln?
Ich habe das schon oft gemacht, oft gestellt, diese Frage. Dann sage ich aber jedes Mal bitte keine Klischees, also keine Liberté, Égalité, Fraternité, kein Baguette und kein Streifenpullover. Und dann wird es sehr schwer. Dann sagen die, ja, unsere Werte. Ich habe dasselbe bei den Deutschen erlebt. Also ich hatte auch deutsche Klassen, die dann gekommen sind. Dann ging es ja unsere Werte. Einige sagen ja, unseres Grundgesetz, unsere Verfassung. Und das heißt, wir haben Schwierigkeiten, das zu definieren. Nicolas Sarkozy hat ja damals diesen Versuch gemacht. Es ging um Identité nationale. Und das wurde so schwer, so schnell zerredet, dass am Ende keiner mehr darüber diskutiert hat. In Deutschland haben wir immer wieder die Frage über die deutsche Leitkultur.
Was würde ein Franzose oder was würden Ihre Diplomatenschüler sagen zum Thema Leitkultur, französische Leitkultur? Ist das für Sie denkbar?
Das Problem ist erstmal, wie übersetze ich Leitkultur, um darüber zu sprechen? Im Deutschen, was eigentlich eine sehr präzise Sprache ist, finde ich, ist Leitkultur interpretierbar. Und ich sage meinen Schülern, entweder ist es Culture de référence, das kann auch Leitkultur sein, oder Culture dominante. Hm. Mit Culture dominante habe ich ein Problem. Mit Culture de référence, ja, das heißt, was muss ich machen? Das habe ich ja selbst erlebt, als ich nach Frankreich gekommen bin. Was ist meine Referenz, um mich zu integrieren oder um zu verstehen, wie die Franzosen ticken? Also Sie sehen erstmal, das Wort ist schon kompliziert. Und dann, das ist sehr, sehr schwer für Diplomaten darüber zu sprechen, weil die natürlich sehr ausweichend antworten die ganze Zeit auf dieses Thema. Und wenn ich die Frage, was die deutsche Leitkultur ist, dann geht es schnell in die Klischees. Also das Problem ist, glaube ich, dass niemand Antworten hat. Was hätten Sie denn als Antwort, wenn ich Sie frage, was ist die deutsche Referenzkultur?
Schwierig. Sie haben gerade schon mal einmal gesagt, das Grundgesetz, das hätte ich wahrscheinlich auch erwähnt, weil das ist natürlich eine Sache, auf die sich alle einigen müssen. Ja, aber das ist natürlich auch eine Schummelei. Man mogelt sich drumherum, weil das überhaupt nicht kritikwürdig ist. Wenn ich sage, ja, deutsche Leitkultur heißt für mich Bekenntnis zum Grundgesetz, dann bekomme ich von allen Seiten natürlich Beifall. Ne?
Und zudem, Entschuldigung, was mir einfällt zum Grundgesetz, wir hatten ja gerade die Diskussion in Deutschland, 75 Jahre Grundgesetz, und in Ostdeutschland hat man gesagt, ja, aber 75 Jahre für uns keine 75 Jahre. Ne?
Jetzt haben Sie gerade gesagt, irgendwie, als ich vor knapp 30 Jahren nach Frankreich gekommen bin, da habe ich mich ja auch wie integriert, so ungefähr, haben Sie das formuliert. Was waren denn für Sie die Schritte, um sich in Frankreich zu integrieren? Was verstehen Sie heute darunter? Also wie kann man sich in Frankreich als Deutscher oder wie muss man sich in Frankreich als Deutscher integrieren?
Die Schwierigkeit ist, wenn man in einer anderen Kultur lebt, in einer anderen Sprache, in einem Sprachraum, man sieht es am Anfang natürlich alles mit seinen Augen und den Klischees, die man im Kopf hat. Und alles wird bestätigt, weil man findet die Bestätigung von Klischees. Und ich habe festgestellt, das ist so in verschiedenen Phasen gelaufen. Meine erste Phase war, alles ist besser in Frankreich, weil ich bin weggegangen und man liebt dann das Land. Das ist wie so Honeymoon-Phase, nenne ich das. Und dann kommt die erste Krise und dann, wenn Sie irgendwie Papiere brauchen und so weiter, dann hat man diese Idee im Kopf, dass in Deutschland alles besser ist. Und dann so langsam pendelt sich das ein. Dann sieht man das nicht mehr mit deutschen Augen und vergleicht nicht mehr. Und das ist das Wichtige, keinen Vergleich machen. Es ist einfach anders. Und dann, um mich zu integrieren, vielleicht stelle ich mir zu oft und zu viel die Frage, warum jemand hier so reagiert, warum die Antwort so ist, warum dieses Wort hier benutzt wird, was das bedeutet. Aber das hat mir sehr viel geholfen, um mehr und mehr noch die Franzosen zu verstehen und auch die Deutschen zu verstehen. Ich habe so viel gelernt über Deutschland im Ausland, weil ich den Unterschied sehe, auch wie etwas ausgedrückt wird, wie man an eine Sache herangeht.
Wenn ich Sie mal kritisieren darf, jetzt sagen Sie, bloß nicht vergleichen. Warum darf ich um Himmels Willen denn nicht die französische Verwaltung, wenn ich in Frankreich bin als Deutscher und dort lebe, mit der deutschen Verwaltung vergleichen? Warum darf ich nicht sagen, also in Deutschland, da gehe ich zum Bürgeramt oder was auch immer hin und dann kriege ich, also in Bonn nicht, aber vielleicht woanders, kriege ich innerhalb von 2 Tagen einen Termin und dann ist der Ausweis in eine Woche später da oder was auch immer, keine Ahnung, was man da nimmt. Aber warum soll ich nicht die deutsche Verwaltung mit der französischen Verwaltung vergleichen? Die haben beide das gleiche Ziel, Dienstleistungen für den Bürger zu erbringen.
Das ja. Was ich eher gemeint habe, ist, dass wir permanent unsere Länder so im Wettbewerb sehen und damit vergleichen. Aber vom Alltagsleben her, wenn ich über die Verwaltung spreche und ständig vergleiche und ständig denke, ja, das geht besser in Deutschland, dann schaffe ich auch ein falsches Bild von meinem Heimatland, weil ich meine, ich bin jetzt schon länger weg und dann wird so das Ganze idealisiert. Und in Deutschland gibt es ja auch Probleme. Also ich meine, gerade was Verwaltung angeht und so.
Natürlich. Also.
Und gerade wenn man gesehen hat, wie das war mit Covid, die Gesundheitsämter und so weiter. Wenn ich wirklich in dem Land leben will, ich darf natürlich kritisieren, wie alle, aber eher kritisieren und sagen, was mich stört, als zu sagen, es ist besser woanders. Mir fällt nur eine Sache auf, dass wenn ich irgendwas sage, zum Beispiel, was weiß ich, ich stehe zu lange an der Postschlange und das, das dauert zu lang, jedes Mal sagen die Franzosen zu mir, ja, ist es denn besser in Deutschland? Und dann frage ich mich, ja, ich will ja nur meckern, wie ihr alle, aber ich darf es nicht, weil ich ein Deutscher bin.
Sind Sie denn noch Deutscher oder sind Sie nicht eigentlich jetzt mittlerweile auch Franzose? Also vom Pass her?
Beides. Ich habe kurz vor Covid habe ich also die französische Staatsangehörigkeit auch angenommen. Ich habe beide jetzt. Tja, die Frage ist immer, was ich bin. Ja. Ne? Das war lange meine, da habe ich mir zu oft die Frage gestellt. Und ich bin sowohl als auch und weder noch. Also Hybrid, wie die Franzosen sagen vielleicht.
Hybride Identität, ja.
Ja.
Kann ich nachvollziehen? Ich will nicht sagen, geht mir ähnlich, aber natürlich, wenn man als Deutscher dann so viele Jahre in Frankreich lebt, dann hat man natürlich auch die Kultur entsprechend in sich aufgenommen. Ich würde zum Ende gerne nochmal auf, wir haben jetzt über die Diplomaten gesprochen, den Präsidenten oder die Präsidenten. Sie unterrichten ja auch Studenten an Sciences Po, Elite-Hochschule. Ich glaube, für die ENA, die es ja jetzt vom Namen zumindest her nicht mehr gibt, da unterrichten Sie auch oder haben Sie unterrichtet. Wie beurteilen Sie oder wie beobachten Sie die Entwicklung an den französischen Hochschulen, die ja jetzt in den vergangenen Monaten durch starke Proteste jetzt im Zusammenhang des Gaza-Kriegs für Schlagzeilen gesorgt haben, international, aber überhaupt die Entwicklung an den Hochschulen, was hat sich da in den vergangenen 30 Jahren, wo Sie das beurteilen können, verändert in Frankreich?
Also ich habe ja Sciences Po angefangen, als es nur noch, allein für Franzosen das zugänglich war, als Studenten. Und dann kam eben die Öffnung ins Internationale und das hat alles verändert. Das heißt, Sie hören, wenn Sie auf dem Campus sind, sind Sie irgendwo zwar in Frankreich, aber trotzdem auch irgendwo auf der Welt, weil Sie alle möglichen Sprachen hören. Und weil natürlich alle Studenten auch ein Semester im Ausland studieren müssen. Für mich, ich bin damals 93 nach Frankreich gekommen und war dann Austauschstudent. Das war eine sensationelle Reise in ganz andere Welt. Heute, wenn Sie ein Austauschstudium machen im Ausland, und das ist in Europa, dann ist es viel zu wenig außergewöhnlich oder sowas wie exotisch. Man reist einfach in Europa rum, man studiert mal da, mal da, mal da. Da gibt es eine ganz andere Beziehung eigentlich auch zu dem, was Ausland bedeutet. Was Sie meinten, war die Atmosphäre.
Ja, so die Generationenmerkmale. Atmosphäre, genau, die Generationenmerkmale, Generation Z.
Ja. Gut, das ist natürlich in Sciences Po, finde ich, sehr stark geprägt, zum Beispiel was Gendersprache betrifft. Also es gibt immer das Gendersternchen, da ist man sehr vorsichtig. Dann alles, was sexuelle Vielfalt betrifft, ist man sehr offen, sehr vorsichtig. Also vorsichtig, keine Diskriminierung zu haben. Es gab ja auch ein paar Skandale, was sexuelle Belästigung betrifft. Und da habe ich das Gefühl, es ist wie so eine neue Generation, die jetzt heranwächst. Aber ist es die französische Generation oder ist es einfach so die neue Generation von Studenten, die international studieren und mal da arbeiten werden und eigentlich weniger jetzt Franzosen sind, sondern einfach hier geboren sind und dann reisen werden oder in verschiedenen Ländern leben und arbeiten werden.
Und hat sich an deren Interesse, Einstellungen an Deutschland, an der deutschen Sprache in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten etwas geändert? Ja. Können Sie da etwas wahrnehmen oder geben Sie heute im Grunde genommen jetzt mal mit Ausnahme des Gender-Sternchens, das Sie in Ihren Unterlagen benutzen müssen, den gleichen Unterricht wie vor, oder können die gleichen Themen behandeln, den gleichen Unterricht wie vor 10, 15 Jahren?
Es hat sich sehr viel verändert. Einmal, was ich gemerkt habe, ist eben, dass ich habe manchmal auch Anfängerklassen, was ich da besonders interessant fand, weil plötzlich war die Hälfte nicht aus Frankreich, der Studenten. Und da waren Chinesen, Inder, alles war vertreten. Das heißt für mich natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise, die Sprache zu erklären, weil jeder seine eigenen Schwierigkeiten hat. Die Schwierigkeiten der Franzosen kenne ich, die anderen weniger. Also gab es generell schon mal ein viel größeres Interesse, ein bisschen Deutsch zu sprechen, sich so zurechtzufinden, weil alle eben, als es noch dieses Wirtschaftswunder gab, unbedingt in Deutschland ein Praktikum machen wollten oder einen Job finden wollten. Das war dann total cool und in, auch noch Berlin natürlich. Was die höheren Klassen betrifft und der Unterricht, das finde ich interessant. Ich war am Anfang immer noch in diesem Vergangenheitsbewältigung, deutsch-französische Beziehungen und so. Das spielt keine Rolle mehr. Und das ist, glaube ich, auch gut. Wenn wir immer wieder mit der Vergangenheitsbewältigung und so weiter, dann begrenzen wir das Ganze auf eine Sache. Und heute ist der Unterricht wirklich, was gibt's Neues in Deutschland? Wie sehen die das? Welche Probleme gibt es? Und mehr wird den Studenten auch bewusst, dass wir vor den gleichen Problemen stehen. Polarisierung und so weiter und so weiter. Und das ist das Wichtige. Das heißt, wir begegnen uns heute wirklich auf einer gleichgestellten Basis. Und die Themen sind dann auch in diese Richtung. Also das heißt, wir sehen, welche Probleme dieses Land hat, warum, und man versucht es zu verstehen.
Gemeinsam, nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern. Deutschland kann auf Frankreich zählen. Frankreich zählt auf Deutschland. Europa kann auf uns zählen. Wir zählen auf Europa. Europa zu schaffen, das ist eine beständige Aufgabe. Wir sind dessen fähig. Sie sind dessen fähig. Denn Sie sind die neue Generation, die das Europa von morgen errichten wird. Ich zähle auf Sie, genauso wie Sie auch auf mich zählen können.
Folge 70 von Frankophil mit dem Deutschlehrer Frank Gröninger. Er arbeitet mit französischen Diplomaten an ihrer Sprache und ihrem Deutschlandbild. Und er ist als Autor tätig. Douce Frankreich, die Abenteuer eines Deutschen in Paris, heißt ein Buch von ihm, in dem es um deutsch-französische Kulturunterschiede geht. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.